Kapitel 84. Es war weit nach Mitternacht, als Kalle sich noch immer unruhig in seiner Wolkenmulde umherwälzte. Er ertappte sich dabei, wie er gedankenversunken mit den Ecken seines Kopfkissens spielte. Der Mond stand hell über ihnen, die Sterne blinkten, die Wolken hingen müde und matt in ihrem Licht vor Schwarz und zogen zarte Fäden, ohne große Lust, sich auch nur einen Zentimeter bewegen zu wollen. Die Temperaturen einer kalifornischen Sommernacht hatten es ihnen erlaubt, sich im Freien zu betten. Wie sie es von Emi gelernt hatten, knautschte sich jeder sein Bett zurecht, kuschelte sich ein und versuchte, nach den aufregenden Erlebnissen der letzten Tage etwas Schlaf zu finden. Kalle dachte an Rufus und Pimpf und an sein Piratenbett. Ob er seine Familie wohl jemals wiedersehen würde? Eine kleine Träne bahnte sich ihren Weg aus seinem Auge, kullerte hinter sein Ohr und dort direkt in Trugs offene Tröte. Sein nächstes Schnarchen war von einem Gurgeln durchsetzt. Er verschluckte sich kurz und fand dann zurück in seinen gleichmäßigen Atem. Adolphus schnarchte mit offenem Mund. Miss Donnelly lag wie ein Eichhörnchen dicht neben ihm, seufzte selig und schien von ganz Wunderbarem zu träumen. Ihre Gesichtszüge hatten etwas tief Zufriedenes an sich. Wilma schien einfach erschlagen, zeigte gar keine Regung und Lila, tja, so richtig konnte Kalle ihren Schlaf nicht einordnen. Irgendwie hatte er etwas sehr Bestimmtes, Hochkonzentriertes, als wenn sie selbst in der Ruhe einer Nacht nicht loslassen konnte. Als wäre sie permanent in Hab-Acht-Stellung, würde etwas beschützen. Lila schlief, definitiv, aber sie war unruhig, angespannt. Ihre Muskeln schienen sofort bereit, in Aktion zu gehen, sollten sie gebraucht werden. Komisch, dachte Kalle. Dabei schien diese Frau so ausgeglichen in ihrem Wesen. Aber irgendetwas trieb sie um. Irgendetwas machte ihr zu schaffen. Ihre Augen bewegten sich leicht hinter ihren flackernden Lidern. Hin und wieder zuckte es in ihren Fingern. Kalle sah ihr ins Gesicht. Das Mondlicht ließ eine sehr prägnante Ader auf ihrer Stirn hervortreten, die im Rhythmus ihrer Lider ebenso pulsierte. In diesem Moment drehte sie sich energisch um, riss dabei unbewusst ihr Kissen mit und knuffte es sich unter ihrem Kopf gemütlich zurecht. Ihr Mund brubbelte etwas Unverständliches, während die Bewegung ein Buch freilegte, das sie ganz offenbar unter dem Kissen verbarg. In der Nacht gibt es keine Farben, hörte Kalle Emma Maguns Stimme in seinem Kopf. So war es ihm nicht möglich, den Einband genauer zu definieren, aber seine Neugierde war geweckt. Und irgendetwas zog ihn magisch an. Leise schob er sich aus seiner Mulde, spürte seinen Herzschlag und das nervöse Zucken seines linken Lides. Langsam ging er auf Lila zu. Wieder drehte sie sich, diesmal in die andere Richtung. Nun lag das Buch halb frei, halb unter ihrem Kopf. Kalle hielt die Luft an. Eine innere Stimme riet ihm, er solle sie besser nicht wecken. Dann, lautlos, setzte er erneut einen Fuß vor den anderen und erkannte immer deutlicher, was er bereits geahnt hatte. Es war das Buch von Emma Magoon. Ohne Zweifel. Aber warum lag es in Lilas Bett? Woher hatte sie es? Und warum versteckte sie es? Ein diffuses Gefühl trieb ihn an und gab ihm den Mut, seine Hand vorsichtig nach den Seiten auszustrecken, deren Ende er ja immer noch nicht kannte. Behutsam umfasste er sie und testete, wie beim Jenga-Turmspiel, ob er es unbemerkt unter Lilas Kissen hervorziehen konnte. Tatsächlich. Sie lag ganz offensichtlich mit nur wenig Gewicht auf dem Buch. Und es ließ sich leicht lösen. Im Schein des Mondes begann Kalle einmal mehr zu lesen. Mattes war vielleicht nicht in der Lage zu fühlen, aber er verstand technische Vorgänge umso besser. Und rein technisch hatte er mit seinen Snorris einen nur allzu logischen Prozess ausgelöst. Als die Gefühle der Wäuglinge stärker wurden und seine Sensoren ihr Signal empfingen, übersetzten sie es zunächst in Mattis Welt zu denken. Und dann, wie gewünscht, wurden jene Emotionen auf ihn transferiert. Allerdings, und das hatte Mattes nicht bis zuletzt durchdacht, waren die Gefühle der Wäuglinge zu 100% auf ihn übergegangen. Eigentlich vollkommen klar, denn Mattis besaß 0% Gefühl. In der Folge kam es nicht zu einem Emotionsausgleich oder dem Teilen von Gefühlen, was Mattis ja nur allzu oft durch sein Teleskop beobachtet hatte. Nein, seine Snorris hatten einfach alles Gefühl der Wäuglinge absorbiert, aus ihnen herausgelöst und seine eigenen 0% um 100% ergänzt. Er, Mattis, hatte den Wäuglingen in Gänze je ein Gefühl gestohlen. Dessen war er sich absolut bewusst. Da er allerdings zu diesem Zeitpunkt weder Reue noch Schuld kannte, war das Einzige, das er fühlen konnte, Mitleid. Er litt mit diesen Kindern, die nun ein wichtiges Gefühl für immer vermissen mussten. Es zermarterte ihn und hinterließ dicke, graue Wolken in seinem Kopf. Und zum ersten Mal in seinem Leben plagten ihn in diesem Mitleid Gewissensbisse. Was hatte er diesen Kindern angetan? Wie sehr seinen eigenen Wunsch über ihr Glück gestellt? Die Gedanken kämpften in ihm. Einerseits war da der Rausch, zum allerersten Mal ein Gefühl durchlebt zu haben. Zum anderen war da dieser krampfende Schmerz in seinem Herz, den er nicht wirklich definieren konnte, der ihn aber kaum mehr atmen ließ. War es möglich, diesen Vorgang rückgängig zu machen? Wollte er ihn überhaupt rückgängig machen? Über mehrere Tage hinweg mied er die Nähe der Wäuglinge. Er lag ausschließlich in seinem Wolkenbett und starrte ins Watteweiß seiner Höhle, durch das Wolkenspinnen in regelmäßigen Abständen ihre Netze zogen. Immer wieder durchlief sein Körper einander gegenläufige Phasen. Mal packte ihn jene Fröhlichkeit, die alles in ihm sonnengelb strahlen ließ und in bahnbrechende Euphorie versetzte. Dann wieder regierte beklemmendes Mitgefühl, das wie ein Pfropfen, wie ein dicker rosa Elefant in ihm für unerträgliche Schwere sorgte. Es war ein Für und Wider. Gelb barg den tiefen Wunsch in Mattis, mehr Gefühle, mehr Farben, mehr Leben zu erfahren. Rosa wirkte gegen seine Snorris. Gab er sie auf, dann war's das mit den Gefühlen. Und er würde nie zu einer Gemeinschaft gehören. Das Hin und Her, das Auf und Ab sorgten in ihm für eine Achterbahnfahrt, die kaum mehr zu ertragen war und Fragen aufwarf. Wenn allein zwei Gefühle ein solches Chaos in ihm anrichteten, was passierte dann, wenn er noch mehr von ihnen auf sich transferierte? Machte er es anderen Wäuglingen gar leichter, indem er ihnen gewisse Emotionen nahm? Oder brauchte ein jeder einfach alle Gefühle, um mit ihnen umgehen zu können? Immer wieder sah er die traurigen Augen der Kinder, nachdem sie die Empfindungen verloren hatten. Je mehr Mattis dachte und je mehr ihn sein inneres Wirrwarr quälte, desto stärker gewann ein Gedanke die Oberhand. Der Wunsch, sein Leid zu beenden. und dessen Erfüllung sah er in einem neuen Rausch der Farben. Noch einmal wollte er fühlen, noch einmal von ihnen durchflutet werden. Verbunden mit der verzweifelten Hoffnung, dem Gefühl von Zugehörigkeit näher zu kommen. Und dieses Verlangen machte ihn schwach. Es ließ ihn das Wohl aller vergessen und seines über alles andere stellen. An jedem neuen Tag lag er nun mit seinen Snorris auf der Lauer. An jedem neuen Tag spürten sie gemeinsam Gefühle auf. Und an jedem neuen Tag eignete er sich Emotionen an, die ihm nicht gehörten. Es war ein bitterböser Raubbau, der hier vor sich ging. Und Mathis selbst verstand nicht, was er dadurch verursachte. Es war sein größter Wunsch, dazuzugehören. Doch dieser Wunsch zerstörte die Gemeinschaft, zu der er sich so gern gesellen wollte. Mit jedem Gefühl, das die Voigtlinge verloren, wurde ihr Verständnis füreinander und damit ihr Zusammenleben immer schwieriger. Und noch etwas passierte. In dem Moment, als sich Mathis entschieden hatte, seinen Diebstahl fortzusetzen, erhoben sich unten auf der Erde all jene Stofftücher, die Emma Magoon vor inzwischen mehr als einem Jahr gewebt hatte. Wieder war es Mittsommer. Wieder fiel gleißend helles Mondlicht auf das Haus, in dem Mathis mit seiner Mutter einst gewohnt hatte. Es versetzte die Rupfen in ein violettes Funkeln, das stärker und magischer und überwältigend schön wurde, bis sich die Stoffe in die Luft erhoben und zu einem riesigen Schwarm formierten. Wie eine Speerspitze stießen sie sanft durch das offene Fenster und verteilten sich in alle Lüfte um die ganze Welt. Ihr Ziel? Jene Voigtlinge, denen Mathis am Himmel zusetzte. Und jene Weisen auf der Erde, die schon bald auf ihn treffen würden. Unzählige Rupfen machten sich auf den Weg, um denen Schutz zu bieten, die ihn brauchten. Um Gefühle zu verstecken, um Farben zu übermalen. Der Stoff suchte sich seinen Platz über ihren Herzen und verbarg, was die jungen Voigtlinge noch nicht in der Lage waren zu kontrollieren. Er war ihre Rettung, denn was man nicht mehr kontrollieren konnte, geriet nur allzu leicht in die falschen Fänge. Kalle war erstaunt, wie sehr er sich in dieses Buch denken und mit Mathis fühlen konnte. Ebenso überwältigend empfand er seine Erkenntnis, wie stark Gefühle auf das Zusammensein von Gruppen wirkten. Dieser Zusammenhang war ihm so nie bewusst gewesen. Und sehr leise hörte er ein unterdrücktes Schniefen seiner Ohrboten, denn sie fühlten, was er fühlte. Auch sie hatten verstanden. Kalle saß im Mondlicht und sinnierte in den Sternenhimmel. Jeder Mensch und jeder Voigtling brauchte also jede Emotion, um gesund durch sein Leben zu kommen. Es war wichtig, alles zu fühlen, um in allem mitfühlen zu können. Genau das war neu für Kalle. Stets hatte er gedacht, auf die unschönen, auf die chaotischen, die unruhebringenden Gefühle verzichten zu können. Stets hatte er sich ihnen verwehrt und sie mit seinen Träumereien ausblenden wollen. Immer suchte er seine bunten Fantasiewelten, die ihn von allem Unangenehmen im Leben ablenken. Und jetzt? Erst durch Emma Magoons Buch verstand er, dass offenbar das ganze Ensemble an Emotionen entscheidend war. Mitgefühl war wichtig, auch wenn es einen schwermütig werden ließ. Wer das Leid anderer beachtete, für den zählten andere Bedürfnisse ebenso wie die eigenen. Wer jedoch sein Gefühl über das anderer stellte, brachte eine Gemeinschaft ins Wanken. Empathie schien der Schlüssel zu einem guten Miteinander. Kalle begriff, dass er mit seinen 11 Jahren eine ganz wichtige Lektion gelernt und in seinen Ohrboten abgespeichert hatte. Blieb nur die Frage, warum Lila dieses Buch bei sich hatte und vor ihnen versteckte. Mit diesem Gedanken legte er es an seinen Platz zurück, blickte erneut in Lilas unruhiges Gesicht und fand dann selbst zurück in sein Bett sowie endlich in seine Träume.